Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 116 mit Rüdiger Edelmann. Der Trip in die Musik geht endlich weiter. Manchmal fliegen nicht nur Musiker aus der Kurve, sondern auch Autoren. So ist es passiert. Details erspare ich jedem. Aber jetzt zurück an den Ort, den ich beschreibenderweise Ende Oktober verlassen habe. Unterwegs in den US-Südstaaten auf der Spur der Musik. Von Clarksdale, Mississippi geht mein Trip weiter in Richtung Memphis, Tennessee. 1,5 Stunden hat mir Google Maps als Fahrzeit prognostiziert. Es dauert etwas länger. Es ist schwülheiß, der Abend zieht auf und vor Memphis ist der direkte Weg dank Bauarbeiten gesperrt. Eine Pause war geplant in Tunica, Gateway to the Blues, Visitor Center und Museum. Das hat schon geschlossen, als ich vorfahre. Schade, aber bei einem solchen Mammutrip kann man nicht alles so programmieren, wie man es gerne hätte. Ich tröste mich mit dem, was ich schon gesehen und gehört habe. Letztlich ist das ja auch das Welcome Center für die umgekehrte Richtung, um Menschen, die aus Memphis kommen, in Richtung Delta fahren, mit ersten Informationen zu versorgen. Egal. Zu ist zu und Memphis ruft. Gegen 20 Uhr treffe ich ein, checke ein und mache noch einen Spaziergang in Richtung Beale Street, der Blues- und Entertainment-Meile. Ein Abendessen springt auch noch raus und am nächsten Tag dann die Erinnerung an den markanten Satz aus Clarksdale. The Blues got a baby and they named it Rock'n'Roll. Die Blues Capital muss warten. Ich will zum Rock'n'Roll, ich will dorthin, wo man sagt, hier habe alles angefangen.
Slower, you know. Well, I stood there like I was hypnotized.
Das Million Dollar Quartet in Action. Was und wer hinter diesem Namen steckt, werde ich noch erfahren. Heute in den Sun Studios. Die Stadt ist voller Musikgeschichte. Überall dieser spezielle Platz, 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee, ist aber der Ort, der den Beginn in Anspruch nimmt und den Memphis-Besucher zu beinahe 100% besuchen. Das, was da auf dem Grundstück mit der Hausnummer 706 steht, ist so unscheinbar, dass man sich seiner Bedeutung kaum bewusst wird. Aber da hängt die überdimensional große Gitarre an der Hausecke. Ich mache das, was fast jeder Tourist tut, eine Tour durchs Studio. Und das ist ein Glücksfall, denn besser als Zack kann einem vermutlich niemand die Geschichte dieses besonderen Platzes der Musikgeschichte näher bringen. Also lasse ich ihn hier einfach zu Wort kommen. Hey, ich bin Zack, sagt er, und ich begrüße euch zur Tour durch die Geburtsstätte des Rock'n'Roll. Fertig?
How did you do worse? Are y'all ready?
Wir sind bereit und Zack erzählt, dass alles mit dem netten Typen hier auf dem Foto begonnen habe. Das sei Samuel Cornelius Phillips, ein damals 27 Jahre alter Toningenieur beim Radiosender WREC. Die spielten Schlager und Easy Listening. Leider hasste Sam Schlager und konnte Easy Listening nicht ausstehen. Er stand auf Blues, den damals aber niemand spielte oder aufnahm. Also machte er sein eigenes Geschäft auf und nannte es Memphis Recording Service. Er nahm alles auf. Hochzeiten, Gottesdienste, Werbespots, alles was angefordert wurde. Vom ersten dickeren Geld kaufte er sich das da. Ein Ampex-Einspuraufnahmegerät und eine RCA-Plattenpresse. Und dann holte er sich Musiker. Die ersten waren B.B. King, Joe Hill Lewis und Oscar Gordon Jr. Und so begann letztlich alles doch wieder mit dem Blues. Allerdings war Sam ständig auf der Suche nach neuen Sounderlebnissen. Zack, Zack führt uns treppauf ins kleine, aber sehr feine Museum der Sun Studios. Dort gibt es dann auch gleich die erste Begegnung mit dem, was später Rock'n'Roll genannt würde. Von Elvis Presley ist da noch lange nicht die Rede.
There's a small band from Clarksdale, Mississippi that heard of Sam Phillips and the Memphis Recording Service.
Da gab es eine kleine Band aus Clarksdale, Mississippi, die kam zum Memphis Recording Service, erzählt er. Ihr Name war Jackie Branston and his Delta Cats. Deren Frontmann war kein anderer als das Kind von Prince und Eddie Murphy. Ja, klasse Gag, nicht wahr? Im Ernst, das ist ein sehr junger Ike Turner, ihr wisst, Ike und Tina. Er hatte einen neuen Song geschrieben und den nannte er Rocket 88. Namensgeber war ein Oldsmobile Sportcoupé. Der Song jedenfalls war klasse und er wusste das. Musste nur noch aufgenommen werden. Auf der Fahrt nach Memphis fiel der Gitarrist vom Auto und zertrümmerte dabei seinen Verstärker. Geld für einen neuen hatte die Band nicht. Sie sprachen mit Sam drüber und der stopfte die Löcher im Verstärker mit Zeitungspapier. Ergebnis: funktionierte, aber hatte so einen verschwommenen, kratzigen Klang. Er fand es klasse und machte das zum Soundmerkmal dieser Aufnahme. Und so wurde Rocket 88 der allererste Rock'n'Roll-Song.
Rocket 88 by Jackie Brinston and his Delta Cats.
Rocket 88, yes, it's great, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along.
Zack meint, ein fantastischer Song, einer meiner Favoriten. Und es wurde ein Riesenerfolg. Allerdings für das Plattenlabel Chess in Chicago. Denn zu der Zeit war der Memphis Recording Service nur ein Aufnahmeservice, aber noch keine Plattenfirma. Verkauf von Platten, das gab's noch nicht. Aber mit diesem Erfolg und den Aufnahmen von Howlin' Wolf oder Oscar Gordon hatte Sam Geld, um sein eigenes Plattenlabel zu gründen. Und er nannte es Sun Record Company. Erste Platte? Na, wer weiß es? Ich wusste es nicht und meine Mitbesucher auch nicht. Erste Platte im Katalog war die am 1. März 1952 entstandene Single Blues in My Condition von Little Walter Horton, die wegen des Protests der Radiostation unveröffentlicht blieb. Erst Driving Slow von Johnny London erschien im März 1952 offiziell in den Plattenläden. Durchbruch und Riesenärger gleichzeitig bekam Sam Phillips durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen DJ namens Rufus Thomas, sagt Zack, und holt aus. Das war ungefähr ein Jahr später, 1953. Er produzierte den ersten fetten Hit für Rufus Thomas. Der Song hieß Bearcat. Ihr hört ihn gleich. Wichtig, erstens, es wurden dafür keine Katzen gequält und zweitens, sagt mir bitte, ob ihr das kennt.
You know what you said about me, don't you, woman? Well, you ain't nothing but a bad cat. It's kind of sad, look out. You ain't nothing but a bad cat. It's scratching at my nose. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more.
Sounds like a hit, doesn't it?
Yeah.
Sounds an awful lot like Hound Dog.
Yeah.
But there's a perfectly good reason for it. Back in the 50s, this was an extremely popular thing to do, especially in places like blues bars and juke joints. This is called an answer song.
Kommt euch irgendwie bekannt vor? Klar, Hound Dog. Okay, in dieser Zeit war sehr populär, bei Live-Musik einen Titel zu nehmen. Hier ist das Big Mama Thorntons Hound Dog. Dann hast du den Text verändert, der dann eine Antwort auf den ersten Song war. Alles nett und witzig, aber Sam und Rufus mussten leidvoll erfahren, dass es nicht gut ist, Songs von anderen zu nehmen und auf Platte zu pressen. Urheberrecht nennt man das. Sam wurde deshalb zu einer Strafe von $1,200 verurteilt. 1953 eine Menge Geld. Außerdem musste er seinen guten Ruf wiederherstellen. Das tat er mit ein paar Herren, deren Bild ihr hier seht. Es waren Häftlinge, die in Memphis einsaßen und eine Band gründeten. Folgerichtig nannten sie sich die Prisoners. Die waren so gut, dass sie für zwei Radiostationen direkt aus dem Knast senden durften. Sam fragte um Erlaubnis, die Jungs in sein Studio zu holen. Sie kamen mit bewaffneter Begleitung und in Ketten und sie haben einen der schönsten Songs aufgenommen, die ich kenne. Er heißt Just Walking in the Rain. Ihr kennt vielleicht die Version von Johnny Ray, aber das ist das Original. Viel besser.
It's a song called Just Walking in the Rain. I'm sure a lot of you probably heard it by Johnny Ray. who later covered it in the mid-50s. But the Prisoners, they did it first. They wrote this song. And in my opinion, they did it much better.
Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart by trying to forget.
Jeder liebte diesen Song, inklusive des Gouverneurs von Tennessee. Er begnadigte die fünf und machte sie zur Band für seinen nächsten Wahlkampf. Und dann kam der junge Typ frisch von der Highschool, der in einer Maschinenfabrik in Memphis arbeitete. Sein Name Elvis Presley. Der war musikverrückt und ein großer Fan der Prisoners. Das sah er als große Chance. Er kam vorbei, zahlte $4 und nahm eine Platte auf. Customer Recording nannte man das damals. Er kam in seiner Mittagspause vorbei, wollte Sam treffen, singen und berühmt werden. Sam allerdings meinte, er habe keine Zeit. Er war nämlich zum Golfspielen verabredet. Glücklicherweise gab es da noch Marion Kaisker, Sams Assistentin. Ihr großer Verdienst, sie machte die Aufnahme und ohne sie hätte die Welt vermutlich nie von Elvis Presley gehört.
He's gonna come in and make a custom recording, impress Sam Phillips, get signed a label, get rich and get famous, all that good stuff. But when Elvis got here to meet with Sam, Sam was walking out the door. Sam Phillips said he did not have the time to record Elvis Presley because he was going golfing. Luckily, this beautiful lady right here, Marion Kaisker, was there that day. Now, she is frequently referred to as Sam's secretary, although that does her a massive deal of injustice, and I cannot stress that fact enough, because without that lady right there, we would not know of Elvis today. She was the first person to record Elvis. How cool is that?
Sie war die Erste, die eine Elvis-Aufnahme machte. Elvis war sehr bescheiden, nervös und gerade mal 18, und er nahm seine erste Platte auf, My Happiness.
18-year-old Elvis Presley, nothing but a cheap dime store guitar, a lot like one of these two right here, and a song called My Happiness.
Evening shadows make me blue, when each weary day is through, how I long to be.
Ein wahrhaft historischer Moment der Musikgeschichte. Das wusste aber noch keiner zu diesem Zeitpunkt. Marianne war fasziniert von der Stimme, presste heimlich eine zweite Platte und diente Elvis ihrem Chef an. Dabei machte sie einen großen Fehler. Sie sagte nämlich, Elvis sei ein großartiger Balladensänger. Nun, Sam Phillips hasste Balladen und wollte Elvis nicht im Studio haben. Der bettelte ein ganzes Jahr lang in regelmäßigen Abständen und irgendwann schaffte es Marianne. Sie sorgte dafür, dass er bei einer Aufnahme einspringen durfte. Klartext, ohne Marianne Kaisker hätte Sam den Musiker Elvis Presley niemals kennengelernt und es hätte nie diese legendäre erste wichtige Platte gegeben.
When Elvis, Scotty and Bill finally got into the studio, Sam had them stand in a specific formation.
Der Tag der Aufnahme kam. Elvis und Scotty und Bill hatten ihre Plätze im Studio eingenommen. Scotty Moore E-Gitarre, Bill Black am Kontrabass. Seht ihr das Loch im Fußboden? Das ist der Abdruck von Bills Kontrabass. Ihr steht also auf historischem Boden. Und hier Elvis Presley. Sie begannen zu spielen. Sam nahm auf Gospel-Music und Country-Balladen. Sam hasste jede Sekunde dieser Aufnahme, stoppte und rief Pause. Das war im Geschäft gleichbedeutend mit das war's. Scotty und Bill packten schon zusammen, während Elvis begann, einen Blues-Song zu klampfen. Titel That's Alright. Seine Musikerkollegen kannten den Song nicht, aber der Mann hinter dieser Glasscheibe, Sam rannte aus dem Studio, rief, Elvis solle lauter und schneller spielen und so geschah's. Sie produzierten einen Rock'n'Roll-Song. Bill und Scotty packten wieder aus und nach einigen Takes war das Ding perfekt. Sam packte diese einzige Testkopie und fuhr direkt zu seinem Freund Huey Phillips, DJ bei Radio WHBQ, und so kam Elvis Radiopremiere. Das war am 8. Juli 1954.
Sam took it to his buddy, Huey Phillips, over at WHBQ, and it aired for the very first time on July 8th, 1954.
Good people, so Phillips, let's bring the hottest cotton picking thing to cut. It's a red hot blue coming through WHBQ in Hotel Chiska on the magazine floor. Except right, Dave. That's right. Play call Sam Putney. I gotta call Sam, Dave. Ah, Pete Picker. How you getting along there, Earn? Didn't see Earn. How you along, buddy?
Pretty good, partner. It's more like it. All right, it's okay. Nervous, Snoop? All right. Just go on down and get your wheelbarrow load of mad dogs, run them through the front door, and tell them Phillips sent you from red. Hot.
I got a new song we're gonna play here. They're gonna cut loose this new, song. I mean, it'll flat get it.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right.
Hey,
that's all right.
Yeah.
That's all right, Mama. Any way you do.
Now, as you can imagine, this song was a huge success. Huey Phillips, he got non-stop calls to play this one again.
Ihr könnt euch vorstellen, dieser Song war ein Riesenerfolg. Huey Phillips hatte Anrufe von Leuten, die das nochmal hören wollten. Und er spielte That's Alright an diesem Abend 14 Mal innerhalb von 3 Stunden. Sam Phillips wiederum wusste, was er da entdeckt hatte, und machte einen 3-Jahres-Vertrag mit Elvis bei Sun Records. Elvis blieb aber nur knapp 1,5 Jahre, dann verkaufte Sam den Vertrag für $35,000 an RCA. Dumme Idee. Aber bedenkt bitte, wir haben 1955, da waren $35,000 ein Vermögen. Sam hatte immer noch Geldprobleme. Vor allem aber konnte er jetzt neue Künstler engagieren. Carl Perkins zum Beispiel, der für die erste goldene Platte von Sun sorgte. In meinen Augen der am meisten unterschätzte Rock'n'Roll-Musiker überhaupt. Geht nach Hause und findet jemanden, der diese Goldplatte nicht kennt. Keine Chance. Von ihm ist das Original komponiert und aufgenommen.
To go home and find somebody that does not know his gold record hit. You cannot do it. They won't know it by Carl, and that is a shame, but they'll know Carl's song. It's a song called Blue Suede Shoes.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes.
Auf Carl Perkins, der ja auch den Beinamen King of Rockabilly trägt, komme ich nochmal ausführlich zurück, wenn die Reise von Memphis nach Nashville ansteht. In seiner Heimat in Jackson, Tennessee, habe ich auch Station gemacht. Inzwischen sind wir mit Sag im eigentlichen Studio angekommen, wie eben schon zu hören war. Doch zurück zu den blauen Wildlederschuhen.
Carl Perkins wrote it. Carl Perkins sang it first.
Hey, Carl Perkins hat's geschrieben, er hat's zuerst gesungen. Carl Perkins verkaufte mehr Platten davon als Elvis und Carl Perkins hatte mehr Nummer 1 Hits als Elvis. Ja, und ganz ehrlich, ich mag seine Version lieber. Der nächste, der hier Aufnahmen machte, war Mr. Johnny Cash, Folsom Prison Blues, Hey Poor, Cry Cry Cry, Get Rhythm Big River, alles hier aufgenommen und natürlich auch I Walk the Line. Ganz nebenbei, habt ihr eigentlich je auf die Snare Drum im Hintergrund geachtet? Nein? Dann hört mal hin.
Have you ever paid close attention to the snare drum in the background? You know what I'm talking about, that little ch-ch-ch-ch-ch, it's in most of Johnny's good stuff. Listen, this thing. Y'all hear that, right?
Das ist gar keine Snare Drum. In den 50er Jahren war Schlagzeug eine Unmöglichkeit in der Country Music. Nehmt die Grand Ole Opry, den Country Tempel. Dort gab es bis 1973 kein volles Schlagzeugset auf der Bühne. Johnny nun wollte damals schon beides, Snare Drum Sound und in der Grand Ole Opry spielen. Sam Phillips hatte wieder eine Idee. Nimm ein Stück Papier und klemme es zwischen und unter die Gitarrenseiten. Ich nehme jetzt mal einen Dollarschein. Klingt noch besser mit einem 20er. Haha. So kam der Snare Drum Sound zustande. Ich zeig's euch. Hört noch mal hin.
Sounds terrible. Then they strung a piece of paper in between the strings themselves. We used a dollar bill simply because it looks cool. It actually works better with a 20. And this is how they got the snare drum sound that they were after. So let's try this one more time, everybody. Johnny Cash, I Walk the Line. Here we go. Now look, I'm a short guy. You can blame my mama. But I gotta walk through the crowd. All right, watch out. I'm going this way.
Sam Phillips war genial. Man kommt an dieser Feststellung einfach nicht vorbei. Einer der neuen Stars bei Sun war, neben Carl Perkins und Johnny Cash, auch Jerry Lee Lewis. Sam machte eine geniale Promotion mit ihnen. Übrigens, der nächste halblegale Deal, der ihm glücklicherweise keinen Ärger einbrachte. Das ist die nächste Geschichte, die Zack, mein Tourguide, bei Sun Studios bereithält.
The Million Dollar Quartet, the man in the middle, the man wearing the black shirt, who knows his name?
Hey, es war die Nummer mit dem Million Dollar Quartet. Hier hängt das Foto. Wer ist der Mann im schwarzen Hemd? Richtig, Carl Perkins. Eine der häufigsten Fragen. Mindestens 5-mal pro Tag kommt das. Wer ist der Mann da in der Mitte? Ich kenne Elvis, ich kenne Johnny, ich kenne Jerry. Aber wer ist der Vierte da? Ich sag dann immer, das ist kein anderer als Bruce Springsteen.
They go along with it too until you explain to them that Bruce was 7. It's Carl Perkins. He was here December 4th.
Okay, da war Bruce gerade mal 7. Carl Perkins natürlich. Er war hier zum Aufnehmen seines Hits Matchbox. 4. Dezember 1956. Da ganz links Jerry Lewis, ein Unbekannter zu diesem Zeitpunkt. Er war nur hier als Studiomusiker am Klavier. An dem Tag aber kam Elvis zu Besuch zu Beginn seiner Weihnachtsferien und Sam sah darin eine Riesenchance. Er hatte eilig noch Johnny Cash eingeladen und vor allem die Presse. Das Bild wurde aufgenommen und am nächsten Morgen stand in der Zeitung, das sei das Millionen-Dollar-Quartett. Als die Presse dann gegangen war, blieben diese 4 fantastischen Musiker übrig und die griffen sich Instrumente und begannen zu spielen, stundenlang. Sam hatte mal wieder den richtigen Riecher, er drückte den Aufnahmeknopf. Das wiederum war höchst illegal, denn Elvis war ja bei RCA unter Vertrag. Aber Sam war halt eine coole Sau und machte gerne halblegale Sachen. Die Aufnahme der Nacht ist nie komplett irgendwo erschienen. Aber 2003, nach dem Tod von Sam Phillips, bekamen wir hier bei Sun einige Ausschnitte. 75 Minuten, passt genau auf eine CD. Das Großartige dieses Abends war allerdings, dass keine der Beteiligten wusste, dass er aufgenommen wurde. Sie jammten und hatten einen geilen Abend. In diesem aufgenommenen Material gibt es auch eine Aufnahme, in der Elvis von einer Show erzählt, die er in Las Vegas besucht hatte. Es war ein Konzert von Jackie Wilson. Jackie hatte den Nerv, einen Elvis-Song zu covern, während Elvis im Publikum saß. Don't be cruel. Elvis wiederum fand die Version besser als seine eigene Aufnahme. Also gibt es jetzt aus den Mitschnitten die Parodie von Jackie Wilson, der eine Parodie auf Elvis spielte.
Y'all remember Jackie Wilson, right? So this is Elvis Presley doing an impersonation of Jackie Wilson doing an impersonation of Elvis Presley. Here we go.
He tried so hard until he got much better, boy. Much better than that record of mine. Oh, no, wait now. It's this way. He was real slender. He got up there and he said, he had a little slower than me. Hey, you know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around at least please a telephone.
Hört ihr das Klavier? Klar, kein anderer als Jerry Lee Lewis. Da noch unbekannt, aber ein paar Monate später sollte er in diesem Studio 2 seiner größten Hits produzieren. Great Balls of Fire und Whole Lot of Shaking Going On.
Hold me, baby. Well, after love. nothing like a club is just. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mine. Ain't you trying to kill that queen on my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy.
Wer jetzt denkt, über Sun sei alles erzählt, sieht sich getäuscht. Studio und Label wurden zunächst so erfolgreich, dass sich Sam Phillips entschloss, neue Räume anzumieten. 1959 war Sun für diese kleinen Räume zu groß geworden. Man zog um in die Madison Avenue. Das Studio dort arbeitet heute noch. Diese Räumlichkeiten aber hörten keine Musik mehr über 25 Jahre. Hier waren ein Waschsalon, ein Friseur, dann ein Surfshop. Und 1985 erfuhren Johnny, Jerry und Carl, dass das Gebäude leer stand. Und sie wollten ein Treffen machen im Angedenken an 1956. Sie holten sich Roy Orbison dazu und nannten sich The Class of 55.
Carl Perkins, Jerry Lee Lewis and Roy Orbison. They all got together, they formed a band and they called themselves The Class of 55. They recorded the album right here. It was a success. When people found out that we were still an active studio, everybody wanted to record here. And in 1987, they could do just that. We started doing tours during the day, a lot like this one, and recording at night.
Sie haben das Album genau hier aufgenommen. Es war ein Erfolg, und als rauskam, dass hier wieder ein Studio war, wollte jeder aufnehmen. Seit 1987 passiert das wieder. Tagsüber machen wir hier unsere Führungen und abends ist Sun wieder ein arbeitendes Studio. Wer war hier? Def Leppard, Paul Simon, Ringo Starr, Matchbox 20, Chris Isaac, Bonnie Raitt, Tom Petty. U2 haben große Teile des Rattle and Hum Albums hier aufgenommen. Zum Schluss aber noch ein ganz heißer Tipp. Das, was ihr hier seht, ist eins der Shure 55 Mikrofone aus dem alten Studio. Alle großen Sun-Stars haben dieses Teil schon mal angefasst. Sam Phillips hat es uns überlassen, mit der Vorgabe, es nicht hinter Glas auszustellen, sondern dass jeder damit ein Foto von sich machen kann. Das könnt ihr jetzt auch gleich machen, aber Achtung, achtet auf den kleinen Kreiser-Mikrofon. Er kennzeichnet die Front. Also bitte singt hier rein, wenn der Eindruck entstehen soll, dass ihr wisst, was ihr tut. Ich sehe immer wieder Facebook-Fotos, wo Leute hier ins andere Ende singen. Sieht idiotisch aus. Also macht es richtig und bitte, es gibt einen Menschen, der das komplett richtig macht. Das bin ich. Mein Name ist Zach. Dankeschön.
It is the front of the microphone. So please sing into this end if you want to look like you know what you're doing. Too many times on Facebook and Instagram, I've seen people singing into the dadgum back of the thing, looking like a fool. Don't let that be you. You are better than that, and I know it, and you know it. Just sing into the front of it. And if you need any inspiration at all, nobody did it better than that man right there. Am I right? Look at him. My name is Zach. Thank you guys so much for coming in. It's not at all necessary.
Yeah.
Mit Zach kann man Spaß machen und man merkt ihm diesen Spaß auch an. Sun als Touristenattraktion, top.
Sun as the tourist attraction. Around 1985, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis and Roy Orbison.
Als 1985 Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis und Roy Orbison das Class of 55 Album aufgenommen hatten, haben sie das Studio wieder neu aufgebaut, so wie es mal war. Und es gab auch die ersten Touren. Zuerst organisiert vom Hausbesitzer, dann trat Crayline als Veranstalter von Touren auf. 1987 näherte es sich seinem heutigen Zustand an. Ein paar Leute kauften alles, machten offiziell Touren, kauften die Rechte. Richter an den Namen Sun und Memphis Recording Service. 1991 bekamen wir die obere Etage dazu. Das wurde zuerst als Platten- und Andenkenladen genutzt. In den späten 90ern kauften wir das benachbarte Restaurant. Wir hatten mehr Platz. Der erste Stock kam zur Tour dazu. Das Restaurant ist zwar krachend gescheitert, aber wir haben da jetzt den Laden, eine Bar und natürlich den Ticketverkauf. Die Touren, wie sie heute stattfinden, gibt es etwa seit 2003, oder war es 5? An einem vollen Tag kommen bis zu 900 Besucher für eine Tour.
And that allowed us to kind of open up the tour a bit more. So the upstairs became a part of the tour. We had as a restaurant for a few years, but it failed miserably. Nobody wanted the food. That became like the greeting area and where you purchase your tickets and all that stuff, all of our shirts and things. Then it became more like what it is now. We've been doing tours in this style since 2003, 2005. About the time that Sam passed away, and we've been telling the story ever since. We, on a busy day, can have about 900 people come through and take a tour.
Und damit ist Sun Studio sicher eine der Top-Attraktionen von Memphis. Der Hauch der Musikgeschichte ist jetzt wieder überall im Gebäude an der Union Avenue zu spüren. Dieser Geist, sagt Zack, ist ungeheuer wichtig, denn ohne den Rock'n'Roll sähe die Welt heute anders aus.
Sun Studio is a legend, without a doubt.
Sun Studio ist eine Legende, sagt Zack. An der Oberfläche ist das schon ganz cool. Elvis hat hier aufgenommen, Johnny Cash hat produziert, cool. Wenn du aber eintauchst in die Geschichte, realisierst du, welchen Einfluss das gehabt hat. Dieser Platz hat die Welt verändert. Wo stünden wir heute ohne diese Musik? Rock'n'Roll hat die Lebensweise der Menschen verändert. In den 50er Jahren ging es nur um Standards und darum, wie man sich zu verhalten habe. Der Rock'n'Roll hat den Menschen die Individualität gegeben, eine freie Art, sich auszudrücken. Das war neu, anders. Das hat den Leuten Freiheit gegeben.
Gave them a way to express themselves that they weren't able to before. It was defiance. It was something that you weren't supposed to do. It was something fun. It was something new, something different, and that let people express things that they hadn't been able to before. I went to a Peter Guralnick book signing once. You know, the guy that wrote Sam Phillips, the man who invented rock and roll. Great.
Ich war mal bei einer Lesung von Peter Guralnick, dem Autor der Sam Phillips Biografie. Da fragte jemand, wie viel Rock and Roll mit den Problemen der Rassentrennung und der Bürgerrechtsbewegung zu tun gehabt habe und was die Musik erreicht hat. Peter sagte, die Menschen mögen unterschiedliche Sprachen sprechen, aber jeder hört Musik. Und wenn die Musik gut klingt, ist alles gut. Da fragt keiner mehr, wer sie geschrieben hat, was sie repräsentiert. Wenn sie gut ist, ist sie gut. Klar, Musik war und ist eine Brücke für die Bürgerrechtsbewegung. Sun hatte damit gar nicht so viel zu tun, aber da war ja die Verbindung zu Dewey Phillips, dem DJ. Er war der Erste, der in einer weißen Radiostation schwarze Musik gespielt hat. Race Music hieß das damals. Jeder sagte, der ist wahnsinnig, aber es machte den Unterschied, gerade für junge Leute in Memphis. Lass mich sagen, ohne Rock'n'Roll wären die Welt oder mindestens die USA in weitaus schlechterem Zustand. Unser Leben hat sich verändert, die Art, wie wir Musik hören, spielen und produzieren. Rock'n'Roll hat alles verändert.
Specifically the US would be in a much worse shape. It's changed everybody's lives. It's changed the way that we listen to music. It changed the way that we perform. It changed the way that we record. It changed everything. Sun changed everything.
When you looked into my eyes, slower, you know, well, I stood there like I was hypnotized. Well, you sent up a feeling to my spine, a feeling warm and smooth and fine. All I could do was stand paralyzed.
Eine Lehrstunde in Sachen Musik, unterhaltend und beeindruckend. Die Musikstadt Memphis lebt den Rock'n'Roll, den Blues und den Soul. Und dann ist ja auch noch Graceland und Elvis, dessen Wurzeln ich noch in seinem Geburtsort Tupelo nachgehen will. Es gibt also noch viel zu erzählen. Die Reise geht glücklicherweise noch eine Weile weiter.
Happy game. All I could do was stand.